2. Könige, Kapitel 3, die Verse 1 bis 20. Und König Joram, der Sohn Ahabs, ward König über Israel zu Samaria im 18. Jahre Josaphats, des Königs von Juda, und regierte 12 Jahre lang, und er tat, was dem Herrn übel gefiel, doch nicht wie sein Vater und seine Mutter, denn er beseitigte die Säule Baals, welche sein Vater gemacht hatte. Aber er hielt fest an den Sünden, zu denen Jerobeam, der Sohn Nebats, Israel verführte, und ließ nicht davon. Mesa aber, der König der Moabiter, hatte viel Vieh und zinste dem König von Israel 100.000 Lämmer und 100.000 Wieder samt der Wolle. Als aber Ahab tot war, fiel der König der Moabiter von dem König von Israel ab. Zu jener Zeit zog der König Joram von Samaria aus und musterte ganz Israel und sandte zu Josaphat, dem König von Juda, und ließ ihm sagen: Der König der Moabiter ist von mir abgefallen. Willst du mit mir kommen, wieder die Moabiter zu streiten? Er sprach: Ich will hinaufziehen. Und ich bin wie du, mein Volk ist wie dein Volk und meine Pferde wie deine Pferde. Und er sprach: Auf welchem Wege wollen wir hinaufziehen? Er sprach: Auf dem Wege durch die Wüste Edom. Da zogen aus die Könige von Israel, der König von Juda und der König von Edom. Und als sie aber einen Weg von 7 Tagen zurückgelegt hatten, hatte das Heer und das Vieh, das ihnen folgte, kein Wasser mehr. Da sprach der König von Israel: Wehe, der Herr hat diese 3 Könige gerufen, um sie in die Hand der Moabiter zu geben. Josaphat aber sprach: Ist hier kein Prophet des Herrn, dass wir ihn um des Herrn Rat fragen könnten? Da antwortete einer von den Knechten des Königs von Israel und sprach: Hier ist Elisa, der Sohn Saphats, der dem Elia Wasser auf die Hände goss. Josaphat sprach: Das Wort des Herrn ist bei ihm. Also zogen der König von Israel, Josaphat, und der König von Edom zu ihm hinab. Elisa aber sprach zum König von Israel: Was habe ich mit dir zu schaffen? Gehe zu den Propheten deines Vaters und zu den Propheten deiner Mutter. Der König Israel sprach zu ihm: Nein, hat der Herr nicht diese 3 Könige gerufen, um sie in der Hand der Moabiter zu geben? Elisa sprach: So wahr der Herr der Herrscharen lebt, vor dessen Angesicht ich stehe, wenn ich nicht auf Josaphat, den König von Juda, Rücksicht nehme, ich hätte dich nicht angesehen noch beachtet. So bringt mir einen Saitenspieler. Und als der Saitenspieler die Saiten schlug, kam die Hand des Herrn über ihn. Und er sprach: So spricht der Herr, machet im Tale Grube an Grube. Denn also spricht der Herr: Ihr werdet keinen Wind noch Regen sehen. Dennoch soll dieses Tal voll Wasser werden, so dass ihr zu trinken habt, auch euer kleines und großes Vieh. Und zwar ist das ein geringes vor dem Herrn. Er wird euch die Moabiter in eure Hand geben, so dass ihr alle festen Städte und alle auserlesenen Städte schlagen werdet. Und ihr werdet alle guten Bäume fällen und Wasserbrunnen verstopfen und alle guten Äcker mit Steinen verderben. Am Morgen nun, zur Zeit des Speisopfers, siehe, da kam ein Gewässer von Edom her und das Land wurde voll Wasser. Das ist ein längerer Text, aber wir brauchen ihn im Zusammenhang. Deshalb habe ich ihn ganz gelesen. Vor unseren Augen ist eine Geschichte, wo etwas ganz Alltägliches sich damals abspielt. Ahab ist gestorben und der König der Moabiter, der eigentlich einen guten Tribut gezahlt hat, 100.000 Lämmer und 100.000 Wider mit Wolle, das hat er jedes Jahr dem König von Israel gezahlt, das fällt jetzt weg. Und was machen die Israeliten? Sie stellen eine Streitmacht auf, suchen Verbündete, legen eine Marschroute fest und marschieren los. Für die damalige Zeit was ganz Normales. Das hätte jeder König gemacht, hätte jeder ganz logisch überlegt, wie kann er jetzt den abtrünnigen König wieder zur Vernunft zwingen und wie kann er wieder zu seinem Tribut kommen. Aber als wir das Ganze so gelesen haben, fällt doch eins auf. Sie fragten nicht nach Gott. Hier an dieser Stelle denke ich auch in unser Leben. Wie planen wir heute? Wie machen wir unsere Pläne heute? Wir planen oft unsere Zukunft, als machen wir einen Spaziergang. Wir planen oft weit hinein, berechnen, überdenken. Wir machen alles, was jeder gemacht hätte. Ist alles gut und schön. Aber die Frage ist: Ist Gott auf dem Plan? Diese Frage müssen wir uns oft in unserem Leben stellen. Und Jakobus schreibt auch in der Bibel: Wir sollen überlegen, wenn Gott will und wir leben, so sollen wir handeln. In unserer Geschichte sehen wir, dass Gott ein Ziel hat mit den Israeliten. Er will sie näher zu sich bringen. Er will sie auf diesem Weg zur Umkehr bringen. Und er führt sie in eine brenzliche Situation hinein. Sie sind optimistisch. Zu dritt ist man nicht alleine, zu dritt ist man stärker. Und sie ziehen. Sie legen ihren Weg fest. Sie gehen durch dieses Tal, aber sie haben es falsch eingeschätzt. Sie haben es falsch eingeschätzt, denn Gott hatte ihren Weg da verändert. Ich möchte diesem Tal einen anderen Namen geben. Hier heißt es das Tal Edom. Ich möchte mal in unser Leben gehen und sagen, es gibt so ein Tal auch in unserem Leben, das wir durchmarschieren, so ein Tal der eigenen Anstrengungen, eigenen Pläne, wo man versucht, ohne Gott auszukommen. Wenn man durch so ein Tal geht, das dann in der Wüste liegt und die heiße Sonne so runterbrennt, dann passiert es oft, dass dann die eigenen Pläne und Hoffnungen und Zukunftsvorstellungen dann zu schmelzen beginnen. Dass man dann am Ende der eigenen Kraft irgendwo angelangt. Bei den Israeliten war es so. Nach 7 Tagen eines recht anstrengenden Marsches durch die Wüste ging ihnen das Wasser aus. Und wenn man bedenkt, dass in der Wüste ein Mensch ohne Wasser nur 3 Tage leben kann, dann waren sie schon in einer recht verzwickten Situation. Zurück, 7 Tage, sterben wir. Vor uns die Moabiter, eine Streitmacht und Kampf. Und wir haben kein Wasser. Als ich so die Geschichte lese, habe ich auch in mein Leben hinein gedacht. Ich war auch in solchen Situationen, die ich mir selber eingebrockt habe. Und als ich dann am Ende angelangt bin, an eine Wand gestoßen bin, dass ich dann gefragt habe nach Gott, dass ich dann die Antwort Gottes suchte. Diese Stelle dieses Tales, das man durchgeht, hat eine enge Stelle und die heißt: Herr, warum sind wir hier? Dieses Tal der eigenen Entscheidungen, der eigenen Wege, wo man aus eigener Kraft irgendwo in die Enge gelaufen ist, wo man dann am Ende ist. Dieses Tal möchte ich jetzt heute mal anders betrachten. Ich denke, wenn jeder in sein Leben zurückdenkt, dann sagt er, kann er vielleicht sagen, ja, ich war auch in solchen Situationen, wo ich mich mal festgerannt habe. Und ich möchte heute einen Weg zeigen, wie man in diesem Tal Gottes Hilfe erfahren kann, Gottes Segen erfahren kann, wenn ich mich vor Gott demütige und ihm um Hilfe und Beistand bitte. Gott benutzt diese Täler, um uns wieder in Nüchternheit zu bringen, wieder näher zu sich zu ziehen. Das ist Gottes Ziel. Ich habe oft erfahren, dass Gott mich in solche Täler liefen ließ, damit in der Hitze dieser Wüste der Luftballon meiner Selbstsicherheit platzte. Zurück zu den Israeliten. Sie kamen an diese Stelle, wo sie nicht mehr nach vorne, nach hinten wussten. Und sie fragen nach Gott. Liebe Geschwister, liebe Freunde, ich denke, so ist es auch in unserem Leben, dass wenn Gott uns an eine gewisse enge Stelle führt, wenn Gott uns in eine Sackgasse bringt, wo wir nicht aus noch ein wissen, wo wir in einem Problem stecken, dass wir dann anfangen, die Bibel zu lesen, dass wir dann wieder anfangen, in unseren Tagesablauf die stille Zeit einzubauen, dass wir dann anfangen zu beten, um ihn um Hilfe zu rufen. Würde Gott uns nicht in Schwierigkeiten führen, würde Gott uns so laufen lassen und unsere Wege ebnen, würden wir uns totrennen. Aber Gott gebraucht gerade Probleme, Schwierigkeit und ausweglose Situationen, um uns aufzuhalten, wenn wir im Stress und der Hektik des Alltags Gott vergessen. Ich denke, hier aus dem Alten Testament gibt uns Gott wichtige Prinzipien. Ich möchte das erste erwähnen. Gott führt uns in innere und äußere Zerreißproben. Er hat Ziele dahinter. Gott lässt die Israeliten in der Wüste Grube an Grube graben. Stellt euch mal nur die Situation vor. Aussichtslos, der Tod vor den Augen. Sie waren kurz vorm Verdursten und jetzt Spaten in der Hand und graben. Sie bekommen von Gott einen recht unvernünftigen Auftrag, menschlich gesehen, Loch an Loch zu graben. Sie müssen in einer schwierigen Situation etwas total Unvernünftiges machen. Sie müssen gegen ihre gesunde Logik arbeiten. Und das führt innerlich zu Spannungen. Das führt in eine Zerreißprobe. Ich denke, manche hat da rebelliert innerlich. Gott, siehst du nicht, dass wir hier verdursten? Wozu diese Budelei? Siehst du, dass wir gerade reell heute deine Macht brauchen, erleben müssen? Schick uns doch das Wasser, wir brauchen's. Wozu gibst du uns gerade jetzt diese komische Aufgaben? An dieser Stelle denke ich an eine andere alttestamentliche Geschichte des Naaman. Er hat eine sehr schlimme Krankheit, tödliche Krankheit, der Aussatz. Und er bekommt auch von Gott einen recht schwierigen Auftrag, komischen Auftrag. Er muss sich 7-mal im Jordan untertauchen und dann wird ihn Gott heilen. Und er rebelliert innerlich, ist zornig. Auch Naaman hatte diese innere Zerreißproben zu durchstehen. Aber er geht diesen Weg, demütigt sich und Gott heilt ihn. Wir sehen, dass Gottes Führung anders ist, als wir uns das oft vorstellen. Gottes Führung kann oft ganz schön an die innere Kraft gehen. Gottes Führung kann wie eine bittere Arznei sein. Man schluckt sie, erwartet Besserung, aber es wird noch schlimmer, bekommt vielleicht sogar Fieber. Aber das braucht es, damit man dann zu der Heilung kommt. Gottes Führung, und da möchte ich betonen, Gottes Führung beinhaltet nicht immer nur eine rettende Funktion aus der gegenwärtigen Situation, sondern Gott hat viel, viel größere Ziele mit uns, wenn er uns seine Wege führt. Er will heilen, wiederherstellen, Freude, Frieden und Sieg schenken. Das ist Gottes Perspektive, Gottes Ziel. Vielleicht denkt einer oder der andere noch, das kann ich noch akzeptieren, dass Gott mich vielleicht Schwierigkeiten in den Weg stellt. Aber warum gerade solche Schwierigkeiten, dass ich innerlich schier zerbreche, innerlich diese Zerreißprobe, diese Spannung? Ich möchte mal eine Antwort aus dieser Geschichte auf diese Frage geben. Und zwar mit solchem Satz. Gott lässt uns Gruben graben, damit wir den Segen Gottes auffangen können. Gott lässt uns Gruben graben, damit wir den Segen Gottes auffangen können. Gott gibt diesen unverständlichen Auftrag den Israeliten. Machet im Tale Grube an Grube. Was bedeutet das für uns ganz praktisch, für uns Christen heute? Ich möchte einige Gruben aufzeigen, die wir in unserem Leben graben sollen. In unserem Lebensweg, wie wir durch diese Welt gehen. Ich möchte als erstes mal aufzeigen, die Grube der Demut. Das Erste, was Gott in deinem und meinem Leben erreichen will, das ist, dass wir uns vor ihm demütigen. Denn Stolze verachtet Gott. Es gibt einen wichtigen Satz in 1. Petrus 5, Vers 6. So demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Wie lerne ich Demut? Wie komme ich zu diesem Schritt, Demut zu erlangen? Es gibt ja auch falsche Demut. Wie komme ich zu dieser Demut, von der Gott spricht? Ich denke an den Satz von Jesus, wo er sagt, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und lernet von mir, denn ich bin demütig und von Herzen sanftmütig. Wir sehen, dass Jesus Christus hier einen Weg aufzeigt uns, wie wir Demut lernen. Aber ich denke, oft ist dieser Weg zur Demut verbunden mit mühselig und beladen sein. Oft führt uns Gott in Schwierigkeiten, in Probleme, dass wir dann dieses lernen, vor ihm demütig zu sein. Dass wir uns willig vor ihm beugen und unter seinen Willen uns unterordnen. Jesus Christus hat uns da ein großartiges Vorbild hinterlassen. Er hat immer in seinem Leben gesagt, diesen Satz, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Gott sieht den Demütigen, aber die Stolzen verwirft er. Naaman hätte nie die Heilung erlebt, wenn er sich nicht demütigte und 7-mal untertauchte in dem Jordan. Die Israeliten hätten nie dieses Wunder und die Fülle Gottes erlebt und den Segen Gottes, wenn sie nicht den Spaten ausgepackt hätten und gegraben hätten. Es ist nicht immer leicht, diese Grube zu graben. Ich denke an eine Geschichte. Vielleicht kann sie sich ähnlich irgendwo anders abgespielt zu haben, in deinem Leben vielleicht auch. Ich denke an den Nachfolger Statsden Jack Harrison. Als Gungo Missionar ging er mit 21 Jahren nach Afrika. Da kam er an auf die Missionsstation und erlebte, wie so andere immer auf Missionsreisen geschickt wurden zum Predigen. Und er bekam nie diesen Auftrag. Er hat innerlich schon gebrodelt bei ihm. Was ist denn los? Er ging zu seinem Einsatzleiter, zu Stad, und sagte: Kannst du mich nicht auch mal schicken zum Predigen? Ich bin doch schließlich hierher gekommen, um zu evangelisieren. Dann hat Stad gesagt: Nein, aber kannst du Scheren schleifen? Er hat gesagt: Ja. Also an die Arbeit. Dann hat er Scheren geschliffen. Hat seine Arbeit so gut gemacht, dass man ihm die ganzen Werkzeuge der ganzen Missionsstation zum Schleifen brachte. Anstatt als Evangelist tätig zu sein, war er nur ein Handlanger für jedermann geworden. Aber er blieb und hielt aus. Er beugte sich. Er betete in seiner Grashütte 10 Jahre lang und wurde vorbereitet zu seinem Dienst. Anschließend, als Stad starb, wurde er der Leiter der ganzen Kongo-Mission. Ich denke, Gott bereitet uns vor, Gott führt uns seinen Weg, aber nicht immer erfüllt er unsere Vorstellungen und Wünsche, aber er erfüllt seine Ziele mit uns. Diese Grube der Demut ist nicht leicht auszuheben. Ist schon Mühe und Arbeit damit verbunden. Aber man kann viel Gottes Segen darin auffangen. Die Grube der Stille als nächstes, was ich anführen möchte. Wichtig ist auch die Stille, dass wir die Stille vor Gott suchen. An dieser Stelle denke ich auch an Elia. Als Elia innerlich total zerrissen war, innerlich fertig und ein Stück weit am Resignieren war, begegnete er Gott und Gott redete zu ihm in der Stille. Nicht in der Hektik, nicht im Sturm des Windes, sondern im stillen und leisen Säuseln des Windes redete Gott zu Elia. Um auf Gott zu hören, brauchen wir Stille. Heute brauchen wir den Lärm nicht zu suchen. Ich denke nur an die Frauen in der Küche, weil es die für einen Lärm machen, wenn sie da ihr Essen kochen. Mixer und Brotmaschine und da geht's aber ab. Oder unsere Wohnzimmer, Musik, Hifi-Anlage, Fernseher. Also ich denke, dass das Lärmerzeugnis gestiegen ist, ins Dreifach in der letzten Zeit. Heute brauchen wir die Stille. Ich denke, viele werden mir hier zustimmen, die hier sitzen. Und werden sagen, dass gerade die Stunden in unserem Leben waren die effektivsten, die wir in der Stille vor Gott mit der Bibel in der Hand verbracht haben. Die Bibel ordnet die Stille sehr hoch ein. Psalm 37, halte still dem Herrn und warte auf ihn. Psalm 62, nur auf Gott wartet still meine Seele, von ihm kommt mein Heil. Das bedeutet, ich muss die Stille suchen, um den Segen Gottes aufzufangen. Lukas 6, Vers 12, es begab sich aber in diesen Tagen, dass Jesus hinausging auf den Berg, um zu beten. Und er verharrte die ganze Nacht hindurch im Gebet. Jesus hat uns da ein großartiges Beispiel hinterlassen, um die Stille zu suchen. Er war ein sehr beschäftigter Mensch. Ich glaube nicht, dass jemand von uns heute so beschäftigt ist wie Jesus. Er war mit vielen Menschen umgeben, tagsüber. Deshalb sucht er nachts die Stille, um mit Gott zu reden. Wie sieht es mit deinem Stillesein von Gott aus? Ist die Grube der Stille verschüttet? Durch Aktivität, Forderung des Alltags. Lieber Bruder, liebe Schwester, Matthäus 6 sagt, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein, mache die Türe zu und bete. Suche die Stille. Dieses Kämmerlein der Stille brauchen wir. Hast du so ein Kämmerlein? Für dich ganz persönlich. Ich persönlich habe auch so eins. Und das ist eine Stunde früher aufstehen. Jeden Morgen eine Stunde früher, als ich bräuchte. Schlafen meine Kinder, schläft meine Frau, ich habe Ruhe. Ich kann beten, ich kann still sein. Um stille zu werden, um gesegnet zu werden, muss ich mich schon anstrengen. Muss ich schon einiges zur Seite räumen. Ich muss schon einiges an Sand ausheben aus dieser Grube. Es kostet mich persönlich die Anstrengung, eine Stunde früher als sonst aufzustehen. Ich könnte schlafen, aber ich denke, dass diese eine Stunde, wo ich Anstrengungen brauche, um aufzustehen, dass der Segen Gottes diese Stunde weit überwiegt. Streng dich an und du wirst erleben, wie dein Tal voll Wasser wird. Das sagt uns die Schrift. Die Grube des Vertrauens. Das ist das Nächste. Interessant ist, dass in unserem Text niemand sich so offen widersetzt. Keiner fängt an zu maulen, ganz laut. Im Angesicht der Not blieb keine Zeit zur Diskussion. Entweder wir verdursten oder wir tun das, was Gott sagt. Und ich habe mich erkundigt, damals in dieser Wüste, heute wahrscheinlich auch, liegen viele Steine herum. Um da überhaupt richtig erstmal graben zu können, muss man viele Steine wegräumen, dass man an den eigentlichen Sand kommt. Und ich denke so, einige Steine mussten diese auch in ihrem Herzen wegräumen, diese Israeliten. Steine des Zweifels, Steine des Misstrauens. Und so ist es auch in unserem Leben. Um da richtig ans Graben zu kommen, müssen wir Steine aus dem Weg räumen. Wir müssen auch das Misstrauen, den Zweifel wegräumen. Wir müssen erstmal diese hart gebrannte Schicht des Sandes durchstoßen, die vielleicht Selbstsucht oder Erfahrung heißt, und sich wirklich vertrauensvoll aufs Wort Gottes zu stützen. Ich denke, da kann viel Segen hineinfließen, wenn wir wirklich diese Grube des Vertrauens ausheben. Gott kann Unmögliches möglich machen. Kann er das? Sicher. Gott macht keine Fehler. Gottes Verheißungen sind heute real. Das räumt die Steine weg. Das grabt sich tief hinein in ein festes Vertrauen an Gott. Unser Text sagt, dass die Israeliten Grube an Grube machen sollen. Nicht kleine Vertiefungen in der Erde, so mal ab und zu, mal irgendwo, sondern sie müssen richtig die Erde in Löcher verwandeln, damit sie die Fülle Gottes erfahren. Ich möchte heute zurufen, die vielleicht in Schwierigkeiten oder inneren Zerreißproben stecken, dass ihr diese Grube aushebt, dass ihr euch an das Graben macht, dass ihr Gott vertraut. Und die Bibel sagt, wirf dein Vertrauen nicht weg, das hat eine große Belohnung. Grabe, Grube an Grube. Da, wo du angekommen bist, in deinem Tal. Und du wirst Segen und die Belohnung des Vertrauens erfahren. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Die Grube des Glaubens. Es geht um Gottes Führung hier in diesem ganzen Text. Und ich denke, dass Gottes Wege oft unsere Vorstellungsvermögen übertrifft. Gottes Führung geht manchmal weit hinaus über das, was wir denken können. Und Gott führt uns manchmal tiefe Wege. Und er führt uns tiefe Wege darum, damit wir imstande sind, seine Segnungen aufzunehmen, aufzufangen. Und um diese Segnungen aufzufangen, müssen wir Raum schaffen. Der Segen Gottes ist wie Wasser. Wir haben heute gehört, auch im Gebet, das Wasser schafft Leben. Oder wir haben gesungen, der Herr ist die Quelle des Lebens. Dieses Wasser des Lebens, das sucht sich, oder das hat die gleiche Eigenschaft wie auch das Wasser, das normale Wasser, das wir kennen, dass es sich an den untersten Stellen, an den Vertiefungen sammelt. Wir sehen auch hier bei den Israeliten, dass Gott sie in ein Tal führt und er lässt sie graben, Vertiefungen machen, damit da das Wasser sich sammeln kann. Ich denke an dieser Stelle auch an andere Geschichten in der Bibel. Ich denke an Petrus. Als Jesus ihm den Befehl gibt, in die Tiefe hinauszufahren und die Netze auszuwerfen, dann war das auch eine Herausforderung für ihn, ein Schritt des Glaubens. Er, der erfahrene Fischer, soll mitten am Tag in die Tiefe die Netze auswerfen. Wenn das schief geht, ist mein Image als Fischer hin. Petrus musste entgegen seiner Erfahrung und seiner Logik handeln. Er müsste in die Tiefe hinausfahren und Netze auswerfen. Die Israeliten mussten Sand herausschaufeln. Selbstsicherheit, Erfahrung, Image, das sollte ausgeschaufelt werden. Ich denke, Petrus hätte kein Wunder erlebt, wenn er nicht hier das Wort des Herrn befolgt hätte. Die Israeliten hätten nicht die Größe Gottes erlebt, wenn sie einfach diskutiert hätten über den Auftrag. Liebe Geschwister, wenn wir keine Wunder der Führung und des Handels Gottes in unserem Leben erleben, dann ist es deshalb, weil wir vielleicht mit dem Spaten auf der Oberfläche herumkratzen, statt wirklich zu graben. Wir sollen Gott glauben und wir sollen diese Grube des Glaubens ausheben. Wir sollen in die Tiefe graben, nicht nur kleine Vertiefungen machen, sondern wirklich uns eingraben in die Verheißungen Gottes, studieren, was die Schrift sagt, Da gibt es einen wunderbaren Satz in Römer 11, Vers 33. Merkt euch den. Da steht, oh welch eine Tiefe des Reichtums der Weisheit Gottes. Und da soll man hinuntersteigen. Da soll man graben. Sich eingraben in die Tiefe des Reichtums der Weisheit der Gedanken Gottes. Mein nächster Gedanke ist das Wunder der Führung Gottes. Ich bin darauf eingegangen, wie Gott führt. Das ist so oft interessant, welche Aufträge Gott oft gibt. Was Gott für Gedanken verfolgt, wenn er uns einen Weg führt. Aber ich möchte in dieser ganzen Geschichte noch einen anderen Gedanken betonen, der mir aufgefallen ist. Da steht zum Beispiel, ihr werdet keinen Wind noch Regen sehen. Es ist leicht zu graben, wenn man sieht, wie sich die Wolken zusammenziehen, es dunkel wird und der Wind so richtig anfängt zu pfeifen. Jetzt kommt der Regen. Jetzt weiß ich, wenn ich grabe, werden diese Löcher mit Wasser gefüllt. Aber Gott sagt, ihr werdet diese Hilfe nicht haben. Ihr müsst graben und ich werde die Erfüllung geben. Gott führt immer den Glaubensweg. Gott sagt die Bedingungen und wenn die erfüllt sind, erfüllt er die Verheißung. Ich denke an die Mauern von Jericho. 13 Mal marschierten die Israeliten um Jericho rum. Erst dann erfüllte Gott die Verheißung, dass die Mauern einstürzen. Naaman musste sich 7 Mal untertauchen. Erst dann erfüllte Gott die Verheißung der Heilung. Es wäre einfacher, um die Stadt Jericho marschieren, wenn beim ersten Mal schon mal Risse kamen. Es wäre einfacher, sich unterzutauchen im Jordan, als beim 6. Mal schon so 5/6 Mal weg wären von der Krankheit. Gott führt anders. Gottes Führung ist anders. Aber wenn wir ihm vertrauen, wird er uns reich belohnen. Mein nächster Gedanke ist die Folgen der Führung Gottes. Vers 20 ist großartig. Da steht, am Morgen zur Zeit des Speisopfers, da kam ein Gewässer vom Edom her und das Land wurde voll Wasser. Die Führung Gottes ist anders, als wir uns vorstellen. Es lohnt sich deshalb, Geduld aufzuwenden. Es lohnt sich abzuwarten. Es lohnt sich, Gott nicht dazwischen zu funken. Seine Absichten sind viel, viel größer, als wir es vielleicht denken können. Gott hat die Israeliten nicht nur vor dem Verdursten errettet. Er ging mit ihnen viel, viel weiter. Er hat sie viel weiter geführt. Er wollte sie retten. Er wollte ihnen Sieg geben. Gottes Ziele gehen weiter. Wir sehen in der Geschichte, dass das Wort Gottes sagt, ihr werdet keinen Regen sehen und dennoch soll dieses Tal voll Wasser sein. Und weiter heißt es, und das ist ein Geringes vor dem Herrn. Was bedeutet das? Die Lösung des gegenwärtigen Problems, in dem wir stecken, in dem du vielleicht steckst, ist für Gott ein Geringes. Gott will mehr. Er will durch sein Eingreifen mehr erreichen. Er will unser geistliches Wachstum. Er will, dass unsere Beziehung zu ihm vertieft wird. Wenn wir um Führung Gottes beten, dann sollen wir immer das vor Augen halten. Wir sollen vielleicht dann weniger fragen, warum Herr, sondern wozu Herr? Was willst du damit erreichen? Was willst du in meinem Leben noch vervollkommen? Und dann fragen wir vielleicht öfters, Herr, was willst du, dass ich tue? Was sind deine Ziele? Herr, was ist dein Wille für mein Leben? Und vielleicht machen wir uns dann mehr schneller an das Graben heran als sonst und diskutieren vielleicht weniger über das, was Gott uns aufträgt. Oft ist es so, dass wir die Führung Gottes in vielen Diskussionen zerreden oder uns vielleicht bei anderen über die Führung Gottes beschweren sogar. Das würde vielleicht dann anders sein in unserem Leben. Diese Geschichte hat mich überwältigt, als ich mich vorbereitet habe und sie gelesen habe. Wie Gott hier handelt, überwältigend, großartig, wie groß unser Gott ist, genauso wie wir gesungen haben. Aber meine Frage bleibt trotzdem da, kann Gott auch heute noch so führen? Ist es auch heute noch Realität wie im Alten Testament? Oder können wir das Alte Testament vergessen und uns dem Neuen widmen? Das, was Paulus schreibt. Also ich sage, das Alte Testament ist für heute genauso maßgebend. Gottes Führungen kann heute genauso erlebt werden wie damals. Gott ist der gleiche. Er ändert sich nicht. Er ist ein Gott des Alten und des Neuen Testamentes. Er kann auch heute deine heutige Situation verändern. Er kann dich auch heute segnen, reichlich segnen. Aber bist du bereit, Raum zu schaffen, damit dieser Segen Gottes aufgefangen wird? Bist du bereit, geduldig zu warten auf Gottes Eingreifen? Bist du bereit, in die Stille vor Gott zu gehen? Bist du bereit, ihm zu vertrauen, bedingungslos? Bist du bereit, alle Schritte im Glauben ohne Rebellieren, ohne auf deine Erfahrung, dein Image zu bauen? Bist du bereit, diese Schritte zu tun? Verwundere dich nicht, wenn sofort keine Veränderungen eintreten. Aber denke daran, Gott erfüllt alle seine Verheißungen, wenn wir bereit sind, auf seine Bedingungen einzugehen. Wir unsererseits sollen graben, warten und vertrauen. Und er füllt dann mit Segen, Sieg, Rettung und Freude. Ich denke, das ist großartig, was uns hier die Schrift sagt. Und ich möchte das jedem Einzelnen mitgeben in diese kommende Woche, dass wir wirklich die Führung Gottes in dieser Weise erleben. In unseren Situationen, die kenne ich nicht. Ich kenne deine Situation nicht. Ich kenne meine. Aber ich weiß, dass Gott heute genauso handeln kann, wie er damals mit den Israeliten, mit Naaman, damals beim Umziehen von der Stadt Jericho gehandelt hat. Er ist der Gleiche. Er ist dasselbe. Und er kann das heute auch tun. Ich möchte noch stille werden und beten. Lieber Vater im Himmel, lieber Herr Jesus Christus, wir preisen dich und wir loben dich. Danke, dass dein Wort Realität ist, dass du der Gleiche bist von damals, auch heute, dass wir dich heute genauso erfahren dürfen, wie damals dein Volk dich erfahren hat, in deiner Größe, in deiner Barmherzigkeit und Güte. Herr Jesus, du siehst jeden Einzelnen. Du siehst, wo wir stecken, wo wir am Überwinden sind. Und du kannst deine Kraft schenken. Und du kannst diese Gruben, die wir graben sollen, wirklich mit reichem Segen füllen. Hilf uns geduldig, hilf uns glaubend, hilf uns in der Stille auf dich zu warten und auf dich zu hören. Und wir danken dir, dass deine Hilfe nicht sich verzögert, dass sie immer rechtzeitig kommt und dass du mit Fülle segnest. Amen.